hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Yes, 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 yo, eine neue Folge Beats und Treats, eine neue Staffel Beats und Treats. Es ist sozusagen wieder mehr Zeit vergangen als gewollt, aber ist egal, wir sind zurück und wir haben was mitgebracht aus dem Wald. Und zwar, erstmal, Schuko, hallo, grüße dich.
Hallo ins Raumschiff, richtig krass, dein Studio hier so, auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, ist auch krass unordentlich, aber dazu gleich mehr. Wir haben was Neues, und zwar sind wir direkt Old Grandpas Goes Internet. Ist richtig crazy, wir sind hier auf YouTube. Und wer uns jetzt wie gewohnt bei Spotify und Apple Podcast und wo ihr das alles hört, hört und sich denkt, was reden die da? Ja, es gibt uns jetzt direkt ab der Staffel 3 mit Video auf YouTube. Der Kanal heißt, glaube ich, so wie der Podcast, Beats und Treats oder Beats-Treats oder Beats-Treats.
Beatstreets. Beatstreets, auch nice.
Das ist auch geil eigentlich. Ja? Jetzt erst mal. Müssen wir noch mal über das Logo nachdenken, ehrlich gesagt. Ja, genau. Da gibt es uns jetzt quasi auch noch zum Angucken. Ihr könnt einen Blick auf uns und in die Studios von uns ein bisschen werfen. Also. So, nichts Großes, nichts. Also nur wer Bock hat, kann das aber auch weiterhin einfach so hören wie bisher qua Audio. Das heißt, aber geiler ist natürlich, wenn man sich das auf YouTube mit anguckt. Ansonsten ist nicht so viel Neues, aber dafür viel passiert. Schuko, erzähl du doch einfach mal. Wir waren jetzt lange nicht im Talk. Es ist viel passiert. Was geht bei dir ab in Mind City?
Wir hatten viele, viele Sessions die letzten Monate. An vielen tollen Projekten haben wir arbeiten können. Das war auf jeden Fall doch ein wenig zeitintensiv. Können wir jetzt in dieser Folge noch nicht drüber reden. Machen wir in der nächsten, hast du gemeint.
Ja, ist noch geheimi.
Ja, es ist, hast ja sowas, aber so ist das halt, wenn man halt da so ein paar Projekte macht. Anyway, auf jeden Fall, was haben wir noch gemacht? Wir waren fleißig, Samples machen, connecten, Leute podcasten, alles Mögliche.
Stimmt, du hast ja erst angefangen mit dieser Videomanie.
Naja, gezwungen wurde ich. Es ist ja, heute geht es ja nicht mehr. Man muss es ja so machen. Das ist ja überhaupt nicht meine Welt, aber raus aus der Komfortzone, ne?
Ja. Alles gut. Also erzähl mal, in welchem Podcast warst du? Wie heißt der?
Beat Break Podcast. Super spannender Podcast. Coole Jungs. So krass, ist mir gar nicht so bewusst geworden. Ne? Es ist eigentlich so 20 Jahre jünger als man selber. Und bringen eine krasse Energie und Leidenschaft mit und machen das aus Herzblut. Und deswegen auch da, könnt ihr mal auschecken, Beat Break Podcast. Ist eine gute Sache, gute Leute. Sonst halt, ey, die Zeit rennt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die Zeit rennt. Wir haben jetzt schon wieder das erste Quartal rum. What the fuck?
Ja. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Stimmt, du hast recht.
Was war da bei dir? Was war denn bei dir los? Erzähl doch mal. Da war doch richtig was los.
Ja, bei mir war ein bisschen viel los, ist immer auch noch viel los.
Und wird auch so bleiben, hoffentlich.
Wird auch so bleiben. Ja, ich hoffe nicht ganz so. Nee. Ich bin tatsächlich Fati geworden nochmal. Fati ist auch so ein richtiges Ostwort.
Der Fati, die Mutti.
Der Fati. Nee, ich bin nochmal Vater geworden von zwei Zwillingen. Also nicht zweimal zwei, also zwei Zwillinge, also zwei Mädels. Und die sind jetzt 7 Wochen alt ungefähr, genau 7, 8 Wochen. Je nachdem, wann der Podcast rauskommt. Die wachsen ja dann immer. und ja, es ist auf jeden Fall, es ist sehr, sehr zeitintensiv und herausfordernd, möchte ich sagen. Aber alles gut, denen geht's gut. Und ich habe tatsächlich in den letzten 3 Monaten eigentlich keine Musik gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist einfach so. Ja.
Okay.
Also ich habe ein bisschen gut vorgearbeitet letztes Jahr. Wir haben ja, du hast schon über ein, zwei Projekte gesprochen, über die wir nicht sprechen. Ansonsten hatte ich letztes Jahr noch einen Kurzfilm gemacht. Feed Your Head hieß der. Das waren auch nochmal so ein paar Songs für den Kurzfilm, Soundtrack und Score gemacht. Der ist jetzt, glaube ich, auf ein paar Festivals. Keine Ahnung, ob der dann irgendwann mal auf Arte und so läuft oder weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dann kam jetzt noch ein anderer Kinofilm raus, wo du ja auch mitgearbeitet hast an ein, zwei...
vielen Dank für die Möglichkeit.
Key-Songs, immer die Besten zu den Besten.
Ja.
Und, oder die Besten für das Beste. So.
Okay.
Genau, das ist ein Kinderfamilienfilm, Spuk unter dem Riesenrad. Ist so eine ostdeutsche Kultserie gewesen. Die Westis werden das nicht, die Westdeutschen werden das nicht kennen, aber für Ostdeutsche, die, sag ich mal, älter als 30 sind, die kennen das auf jeden Fall irgendwie alle. Und das ist quasi so eine Art Remake gewesen davon. Und hat mich sehr, sehr gefreut, das machen zu können. Ist alles so super 80er Synthesizer-Kram. Ich habe hier nur mit meinem Prophet und mit dem Moog gearbeitet und mit dem Juno und auch mit dem, der ist jetzt hier unten gerade, mit dem Ciel von dir, den ich dir abgeluchst habe.
Für einen Schnapper.
Für einen Schnapper, das stimmt tatsächlich. Aber mit der Rückkaufoption.
Ja, genau,
ne?
Du mit der Rückkaufoption.
Genau. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Der ist jetzt gerade vor 3-4 Wochen oder so ist der, glaube ich, ins Kino gekommen. Und da gab es so ein bisschen Premierenfeiern und dies, das. Das habe ich gerade noch so hingekriegt und ein bisschen Backoffice-Sachen, Sachen bei GVL anmelden und so. Kennst du so Sachen?
Habe ich zum Glück eine Firma. Müssen wir auch mal eine Folge über die GVL machen? Müssen wir eigentlich mal machen.
Ja,
ne?
Ja, ja. Und GEMA anmelden und so ein bisschen Sachen. Paar Deal-Sachen so noch im Hintergrund so gemacht und so ein paar Sachen gekümmert, die liegen geblieben sind, die man aber gerade so noch machen kann mit einem Baby in der Trage und am Laptop, wo man sich mal so eine halbe Stunde nehmen kann und dann wieder eine halbe Stunde bei Musik machen, funktioniert das bei mir leider nicht so richtig. Also ich kann nicht so eine halbe Stunde hin und dann drei Stunden Baby betreuen und dann wieder eine halbe Stunde. Das ist irgendwie nicht so. Aber ich glaube, jetzt wird es besser und die Folge ist jetzt so ein bisschen der mein innerer Anlass, jetzt wieder irgendwie es zu schaffen, Gas zu geben. Aber klar, meine Frau braucht da halt schon krass Unterstützung.
Ist auch crazy. Du bist ja nicht. Es sind ja nicht nur Zwillinge, ne? Du hast ja noch den Kleinen, Harry.
Ja, ja, klar. Gibt's,
so, das heißt, du hast drei und mit Frau vier, um die du da jetzt erstmal hier so, ne, Support
genau,
machen musst. Das ist schon nicht ohne.
Und dann bauen wir gerade noch für meinen Vater noch eine Wohnung bei uns in das Haus rein. Und das ist auch gerade noch so ein Thema, wo man dann irgendwie handwerkert und so. Und ja, es ist auf jeden Fall, freue ich mich, wenn das alles. Also wenn die Wohnung dann irgendwann mal fertig ist. Die Kinder sind so schnell nicht fertig, aber genau.
Geil.
So ist das. Ja. Wir haben uns das erstmal so ein bisschen zum Einstieg, dass wir mal die Leute so ein bisschen abholen, wo wir sind. Wir haben uns überlegt für die neue Staffel, dass wir, weil immer irgendwie Fragen kommen und das ja auch irgendwie für uns spannend ist, was interessiert andere Leute, und wir so ein bisschen aus der Bubble rauskommen, haben wir uns gedacht, wir fragen euch einfach, was ihr so uns fragen wollt oder über was wir mal reden sollen oder wo ihr irgendwie gerne mal einen Tipp hättet oder eine Info braucht oder wo ihr mal was loswerden wollt. Ich habe das kurz über Instagram gemacht und Schuko auch. Wir haben da eine Menge Fragen gekriegt. Ich habe ein paar rausgesucht für die Folge, die jetzt noch nicht dabei waren. Die können wir in den nächsten Folgen noch nehmen. Das verjährt ja nicht. Wir sind ja kein Politik-Podcast, der quasi immer am Puls der Zeit sein muss.
Mhm.
Aber wenn ihr Fragen habt, dann haut die gerne hier unten in die Kommentare, kann ich jetzt endlich sagen.
Da hast du drauf gewartet. Das ist der einzige Grund, warum du es überhaupt machst.
Ja,
ne?
Genau. Jetzt haut das in die Kommentare hier runter. Ansonsten schreibt uns von mir aus auch über Instagram die Fragen. Aber in den Kommentaren ist eigentlich besser. Aber wie ihr wollt, dann genau. Fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an, oder was?
Let's go.
Okay. Okay, erste Frage ist, mich würde interessieren, ob es euch auch so geht, dass man mit dem Alter anfängt, Musik in anderen Richtungen zu machen. Teilweise vielleicht, weil man reifer wird, andere Ansichten hat und sich nicht mehr so mit den Texten der Rapper identifizieren kann oder nicht dahinter steht. Was auch noch ein Thema wäre. Also,
welcome to our world.
Aber sag mal, wie ist das bei dir? Also,
auf jeden Fall. Das hat aber schon, hatte schon vor 10 Jahren angefangen. Irgendwann, wenn du als Producer Dienstleister bist, und das ist ja auch part of the job, aber irgendwann, wenn du dann halt kein Feedback bekommst, schick Beatsachen raus, Packs raus und da kommt nicht mal ein Dankeschön, so, dann hast du auch irgendwann mal keinen Bock mehr und suchst dir neue Wege. Und das war auch der Anfang, wo ich damals mit F of 40 Treats mir überlegt habe, lass uns doch Beats auf Platte pressen, 2011, 2010 rum. Und man sucht andere Wege, man lernt auch mehr Skills, man will neue Dinge lernen, neue Genres ausprobieren, man hört ja auch ständig irgendwie neue Sachen. Ich glaube, das ist auch gut, dass man das macht, ne? Also sonst hätten wir jetzt vielleicht auch nicht die Möglichkeit, für einen Kinofilm Dinge zu machen, wenn wir jetzt nur in unserer Rapper recorden und Beats rausschicken Bubble wären. Und finde das eigentlich auf jeden Fall wichtig. Wie siehst du das bei dir? Bei dir war es ein bisschen anders?
Bei mir war es ein bisschen anders. Ja, also ich habe ja rechtzeitig schon angefangen, oder fangen wir mal anders an. Ich glaube, dass meine Produzentenkarriere ja gar nicht bei Hip-Hop angefangen hat, sondern ich habe vorher quasi Hip-Hop Rap selber gemacht und war da auch unterwegs, auch viel live und so, also wirklich die ganze Klaviatur und habe dann irgendwie so festgestellt für mich, dass das irgendwie in diesem Hip-Hop-Kreis damals, das war so diese Bushido-Zeit und so, ne, wo das alles sehr, sehr, sehr aggro wurde und so, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich damit Erfolg haben will, dann war so die Idee, okay, man müsste das machen, das kann man aber irgendwie nicht so richtig delivern und dann hab mich irgendwie so die Motivation verloren. Und dann kamen aber Leute auf mich zu und haben erst mal gefragt, ey, du kannst ja Texte schreiben, hast du nicht Bock? Und dann habe ich so irgendwie ganz verschiedene Sachen gemacht, also über Pop, Rock, Dark Wave und alles Mögliche. Und fand das aber irgendwie plötzlich total spannend, so als Dienstleister kreativ arbeiten zu können und nicht selber das Produkt sein zu müssen. Und dann bin aber natürlich ein Hip-Hop-Kind durch und durch und habe probiert, alles, was ich da mache, irgendwie mit Hip-Hop zu infizieren. So, ne? Also wenn ich einen Schlagertext geschrieben habe oder so, dann habe ich probiert, irgendwie so den halt mit so einer kleinen Triple-Reim-Finesse und so zu machen. Dann habe ich erst wieder angefangen, tatsächlich Beats zu produzieren und habe das dann auch für andere Rapper gemacht und so bin ich dann erst so ein bisschen wieder da reingekommen. Und so 2015 ging das ja dann erst richtig los mit Schwester Eva, Chata, Echo Fresh, bliblablub. Und das war dann eigentlich so auch der Startpunkt von The Breed und dem ganzen Kram. Und den Beatplatten. Und dabei entwickelt man dann irgendwann, für mich war das so, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, oder schon viel, viel früher auch gemerkt habe, dass mich eigentlich, wenn ich ein Rap-Beat gehört habe, immer interessiert hat, wo kommt denn das Sample her? Und dann irgendwie auch viel mehr auf diesen Sachen hängen geblieben bin, die da gesampelt wurden. Und viel mehr 70er Soul, 80er Funk und Soul und so gehört habe, als eigentlich Rap-Musik.
Mhm.
Und dann geht die Tür irgendwann so auf. Und dann bist du in dieser 70er, 80er Welt drin, dann hörst du irgendwie Synthie-Pop aus den 80ern. Und mich interessiert quasi immer so die Root davon. Also wo kommt es irgendwie her? Und das ziehe ich mir eigentlich eher rein. Und dann willst du halt auch irgendwie sowas machen.
Auf jeden Fall, ja. Voll.
Oh. Und für mich war es ich habe mich nie als, weiß nicht, wie das bei dir ist, ich würde mich nie als Hip-Hop-Produzent bezeichnen, sondern ich würde mich eigentlich immer als Musikproduzent bezeichnen oder als Musiker. Und für mich geht es eigentlich immer um Musik, die cool ist. So. Das kann aber, mich holt halt auch ein...
Jetzt bin ich gespannt.
Mich holt halt auch ein super cheesy 80er Jahre Track ab, wenn er irgendwie gut gemacht ist.
Okay, verstehe ich, ja.
So, und mich holt irgendwie, mich kann aber auch ein krasser, ich bin zum Beispiel riesen Rage Against the Machine Fan oder so krasse, auch so teilweise Rammstein-Sachen und so, ne? Also rein musikalisch diese Energie und so. Das kann ich auch total nachempfinden, warum Leute das geil finden. Ich höre das nicht den ganzen Tag, aber ich finde es dann spannend, auch mal in solchen Genres irgendwie mal was zu machen, einfach weil ich die Energie da drin verstehe. So.
Okay.
Wie ist das bei dir? Würdest du dich als...
Find's schon ganz gut erklärt. Musikproduzent, das kommt schon auf jeden Fall dem hin. Bei mir ist das Handwerkliche immer das, was mich irgendwie inspiriert, zu sagen, da möchte ich mal meine Fühler hin ausstrecken und natürlich auch das Geschichtliche, ne? Also wenn du jetzt den Motown-Sound rekreieren willst, dann macht das natürlich so viel Spaß zu gucken, welche Mikrofone wurden benutzt. Wer hat das überhaupt recorded? Wer hat die Drums gespielt? Und du verstehst, das ist eigentlich Musikgeschichte sozusagen. Du tauchst ja nicht nur an und lernst irgendwie, wie etwas funktioniert, sondern du kriegst halt ein bisschen History und dann lernst du die Producer hinten dran kennen, die Musiker hinten dran kennen und das ist einfach das, was dann auch irgendwie für einen selber sau viel Inspiration gibt.
Ich glaube, dass das auch der Kern ist, warum Leute zum Beispiel so diggen. Also ich glaube, dass dieses Diggen, das fand ich ja früher auch so das Spannende daran, dass man sozusagen Platten gehört hat und damit so eine Art musikgeschichtliche Reise gemacht hat, ja, in zu Musiken, für die man, mit denen man nicht groß geworden ist, in Anführungsstrichen, ne, sondern die aus irgendwie so einer anderen Zeit kamen und dann hat man sich damit auseinandergesetzt und mit den Techniken und wie haben die das gemacht?
Auf jeden Fall.
Und das ist im Prinzip so die Idee auch schon vom Diggen. Und dann, wenn man halt irgendwann vielleicht die Möglichkeiten hat und die Skills vielleicht auch dann irgendwie sowas selber zu machen, dann rührt das aber im Prinzip aus dieser Faszination, die man irgendwann mal als 13-, 14-Jähriger gehabt hat, wo man angefangen hat, von solchen Platten zu samplen. Mich würde mal interessieren bei dir, was hast denn du an Sachen produziert, muss jetzt keinen Namen nennen, aber einfach Genres, die jetzt nicht Hip-Hop oder Soul oder Funk waren. Gab es da noch irgendwie so, bestimmt mal House- und Techno-Sachen, hast du bestimmt mal was gemacht? Ne?
Ganz früher natürlich, super inspiriert von Daft Punk, Discovery-Platte, habe ich auch viele House-Sachen gemacht, mache ich immer noch so nebenbei. Keine Ahnung.
Aber hast du sowas mal richtig out of the bubble gemacht? Also so...
Du meinst jetzt so Schlager oder sowas?
Weiß nicht, Schlager oder mal richtigen Rock oder so. Richtiger Rock.
Rock ist halt überhaupt nicht... Also ich kann es mir anhören, aber zu produzieren, nee, es hat mich jetzt nie so gecatcht. Also da bin ich auch so, ich weiß nicht. Ich muss mal nachdenken, ist eine gute Frage. Unvorbereitet mich auflaufen lassen, dankeschön. Ist schwierig.
Sehr gerne.
Ist schwierig, ey. Ehrlich gesagt...
Kannst du ja als Hausaufgabe mitnehmen.
Nee, so. Ich würde es ja dann sagen, weißt du, das sind ja die Sachen wahrscheinlich, die einem vielleicht unangenehm sind oder peinlich oder sowas, aber da ist alles, was ich gemacht habe, da hatte ich irgendwie Bock drauf und wenn es irgendwo ein bisschen Soul hat, bin ich dabei. Das ist ja in mir drin, es ist meine DNA. Ich bin da jetzt nicht jemand, der jetzt sich verstellen kann und jetzt, natürlich habe ich auch in meiner Schlagersession gesessen und man hat für Helene Fischer Sachen geschrieben, aber das hat nicht funktioniert, weil es einem einfach viel zu soulig ist. Also da muss man schon das Handwerk auch verstehen. Also das ist echt eine Kunstform. Also Schlager zu produzieren.
Ja, total. Voll.
Man denkt immer diese cheesy schwer. Sounds. So, das hat seinen Grund, warum es diese Sounds sind. Und ich habe das auch früher mal sehr belächelt, aber das ist schon sehr ausgecheckt alles.
Ja, also das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Also man muss dann, egal was man macht, muss man schon irgendwie Zeit investieren. Egal wie simpel das von außen erscheint, ich glaube, du musst immer die Zeit investieren, um rauszufinden, worum geht's in dieser Kultur. Ne? Ne? Egal wie kommerziell das vielleicht ist, trotzdem hat es ja irgendwie eine Kultur und Leute haben eine bestimmte Art zu leben, wenn sie diese Musik hören. Und ich glaube, das muss man immer verstehen, wenn man das wirklich authentisch machen will. Aber es macht natürlich trotzdem Spaß, mal so aus Scheiß irgendwie einen Schlagersong zu machen.
Auf jeden Fall. Das muss ich sagen, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht, mal in die andere Welt zu tauchen. Aber es ist dann halt auch... also ich besitze nicht die Fähigkeit, meine Soul-Funk-Brille abzusetzen.
Ja, ich weiß.
Und dann einfach wirklich straight forward to the floor irgendwas zu machen, das ist für mich dann doch schon ein bisschen, weiß ich nicht, kriege ich leider nicht hin. Ist so.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Es geht mir auch so. Okay, zweite Frage, die passt ganz gut dazu.
Eure Lieblingsschlager-Tracks, let's go.
Nein, was sind eure Top 10 Boogie-Funk-Tracks? Das finde ich eine ganz coole Frage, weil tatsächlich ist so, Boogie-Funk ist so ein, ganz, ganz krass meine Nummer.
Feeling you.
Sag mal, jeder 5.
Wollen wir mal so, komm, nee, wir machen
oder
so
immer Wandel. Jeder ein.
Okay, ich fange an. Mal gucken, ob wir eins gemeinsam haben, weil wir haben hier nicht vorbereitet und so, ne?
Nee,
ich sag Bernard Wright, Who Do You Love?
Oh, okay.
LA Cool J Lounging Remix, da habe ich zum ersten Mal gehört und seitdem original gehört. Video krass. Rest in Peace, so leider auch gestorben vor ein paar Jahren. Bernard Wright, boah, mega.
Geile Nummer. Ja, okay, fühle ich. Habe ich aber nicht auf der Liste.
Gut.
Ich hätte jetzt, es hat jetzt keine erste bis fünf, genau. Ich weiß nicht, das sind alle irgendwie geil. Gimme the Night von George Benson.
Oh.
Produziert von nice. Quincy Jones im Übrigen, die ganze Platte. Habe ich letztens erst gecheckt. Nächste.
Ist was aus der UK, heißt Kano, aber nicht der Rapper, ist eine Band aus den 80ern. Der Song heißt I'm Ready. Deswegen, richtig nice. Du machst doch bestimmt hier auch wieder bei Spotify irgendwie sowas runter, ne?
Ja,
dann werden die Leute
runter,
checken.
Clever. Ja, okay, geil. Muss ich direkt auschecken. Ich hab auch was Unbekanntes. Mal sehen, ob du es kennst. Kennst du D-Train?
D-Train schon mal gehört, natürlich, aber...
Das sind so, ich glaube, die sind aus den Niederlanden in den 80ern irgendwie gewesen. Und das ist ein krasser Sänger und krasse Produktion. Der Song heißt Keep On. Es gibt aber noch zwei, drei andere, die haben ein ganzes Album, ist alles geil.
Werde ich auschecken.
Und super underrated. D-Train, Keep On.
Okay.
Du bist da.
Next one, eigentlich ein Classic, Change. Nummer heißt You're My Number One. Wer Breakbot kennt, Baby I'm Yours, sehr inspiriert von dieser Nummer. Einer meiner Lieblingstracks, das ganze Album auch richtig nice. Ja.
Yep, Breakbot auch geile, eigentlich auch geile Boogie-Funk-Nummer. Ja.
Auf jeden
also,
Fall.
Ich hab zum Beispiel jetzt hier auch direkt was Modernes, was nicht 80er, also es ging ja nicht um 80er, sondern es ging um Boogie-Funk. Ne?
Ja.
Deswegen etwas, was mich eigentlich erst krass nochmal zum Boogie-Funk gebracht hat, war Tuxedo.
Okay.
Also Jake One, Mayor Hawthorne, Shoutout, und Do It war die erste Single, glaube ich, von denen, die gemacht haben. Und die haben ja im Prinzip Boogie Funk nochmal ins Moderne gebracht und mit den Mitteln von hier und jetzt sozusagen. Und das hat nochmal für mich die Tür nochmal aufgeschlossen. Ich dachte so, ja, stimmt, da gibt's ja noch so viel geile Sachen. Deswegen, Do It, my thing.
Ist auch auf meiner Top-Liste. Das heißt, wir haben hier so ein...
Wir haben ein Match!
Match!
Wir haben ein Match!
Let's go!
Yes! Yeah.
Dann bist du jetzt nochmal dran.
Tinder. Ach, dann bin ich jetzt wieder dran. Ja, okay, dann habe ich noch More Bounce to the Ounce von Zapp. Ist, weiß ich gar nicht, ob es als Boogie, aber ja,
doch,
ist wahrscheinlich
jeden.
Mit die Urmutter. Man kann doch auch sagen, es ist ein krasser Funk-Track, aber es ist wahrscheinlich mit so die Urmutter. Muss man nicht viel zu sagen. Ja, ist einfach Zapp sowieso. Talkbox ist.
Yeah.
Ah.
Ich habe noch nicht so ganz abgehmäßig, aber sehr, sehr smooth und trotzdem boogie funky ist Daft Punk Something About Us vom Discovery-Album 2001. Mm. Ist so mein All-Time-Favorite. Ja.
There's something about us.
Oh, yeah.
Yeah. Also ist das Vocoder oder Talkbox?
Es ist, glaube ich, sogar beides mit dabei.
Also wahrscheinlich beides, ja. Die machen viel mit, oder haben da viel mit Vocoder gemacht, aber auch immer mit Talkbox.
Genau.
Ja, auch geil.
Dann dein letzter.
Mein letzter ist Vaughan Mason and the Crew Bounce, Skate, Roll. Kennst du nicht, ne?
Nee.
Ist aber das Original von, Coolios. Wie heißt denn dieser? Weißt du dieses Coolio-Lied? Verdammt, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ah, ich komme nicht drauf. Aber ihr hört es.
Okay. Schreibt doch in Coolio die Kommentare, wie der Song heißt.
Genau, schreibt mal in die. Ja, geil, man muss ja. Ja, kann. Ja, genau. Schreibt
wir müssen
das in
ja
die
jetzt
Kommentare.
So.
Wie heißt der Coolio-Song? Genau. Ja, das ist gut.
Vielleicht verlosen wir was dafür.
Wir müssen ja nicht gleich voll durchdrehen.
Doch, lassen. Mann.
Lass nicht gleich.
Gewinne.
Ich denke, irgendwann werde ich nochmal diese limitierte Dip-In-Kappe, die hier vorne liegt, die werde ich irgendwann nochmal verlosen, aber da muss was ganz.
Was Besonderes, okay.
Was Besonderes, ja.
Alright.
Okay. Nächste Frage. Wie hat sich das pure Beatmaking, nicht Producer sein, also nicht Producer, sondern Beatmaking, geändert seit circa 10 bis 15 Jahren? Wofür produziert man und wie haben sich die Ziele und Plattformen geändert? Das Beats verschoppen ist ja gefühlt tot.
Yes. Ist tot? Ist auch okay.
Was meinst du mit Beats verschoppen? Also Beats verschoppen heißt...
Du schickst Sachen Künstlern und hoffst, dass die irgendwie auf Beats gehen. Und das machst du in... So habe ich angefangen. Du bist auf Jams, gibst CDs raus, du fliegst in verschiedene Teile der Welt und versuchst mit Leuten zu connecten, hängst in Studios ab, fängst Leute an Aufzügen ab, bist eigentlich voll der Stalker und nervst Leute mit, hey, hört doch mal rein in meine Beats-CD.
Aber ist das nicht heute immer noch genau das Gleiche, nur dass man das halt auf Instagram macht?
Es ist aber super schwierig, weil einfach ein Überangebot an Beats da ist. Es ist halt, jeder ist irgendwie gefühlt Producer und ist auch geil und die Leute haben ihren Spaß daran. Aber ich glaube, da ist es halt einfach wirklich eine Bindung aufzubauen mit einem Künstler direkt und langfristig mit jemandem was zu starten, auf jeden Fall hilfreich, als wenn du versuchst, irgendwie tausende, keine Ahnung, das nächste Drake-Placement irgendwie zu catchen, was natürlich möglich ist, aber halt auch, ja, auch einfach sehr, sehr schwierig geworden ist, weil halt einfach ein Überangebot an Producern am Start ist und es macht es ehrlich gesagt für die neue Generation nicht so einfach.
Hm. Weiß ich gar nicht, ob ich dir da zustimmen würde.
Alles okay. Das ist so meine Erfahrung mit den jungen Guns, mit denen ich zu tun habe, dass sie oftmals sehr, sehr strugglen und ich weiß, wie es bei mir früher war. Du hast was jemandem geschickt.
Aber du hast doch auch gestruggelt.
Was?
Früher. Du hast doch aber auch gestruggelt.
Aber es gab direkt Feedback. Es war nicht so, weißt du, da, dass da überhaupt jemand hingekommen ist auf eine Jam und hat jemand Beat-CDs gegeben. Das war immer so, ey, cool. Da ist jemand. Und das ist halt heute wirklich, du wirst ja voll gespammt mit Leuten, mit zum Teil auch KIs und Bots, die irgendwie, ey, hier ist mein neues Loop-Pack oder hier ist mein neuer Beat.
Richtig geil.
Beat-Pack, so.
Ja, richtig geil. Wenn du merkst, dass die Mail, also diese Nachricht sozusagen so pseudo personalisiert ist. Das heißt, dein Name steht da schon drin, aber es ist genau die Schreibweise von deinem Instagram-Account und so. Und immer so random Sätze wie so, hey man, I really liked your last single. Und dann boop, steht der Name da drin und denkst so, ja, klar, logisch. Aber die Leute geben sich Mühe, ja. Was soll man sagen?
Ey, es ist auch nicht einfach so. Es ist auch wirklich nicht einfach.
Aber vielleicht ist es, sorry, wenn ich reingreitsche, aber vielleicht hat es auch eher was damit zu tun, dass einfach zu der Zeit, ich meine, welche Zeit reden wir da, wo du wirklich noch mit Beats, CDs rum
2.4
gereist bist?
2.3, 2.4.
Okay, aber das war doch irgendwie das ganz große, also zumindest im Deutschrap, war da doch gerade irgendwie das große Deutschrap-Loch erstmal, ne? Also wo, das war so...
Naja, es war eigentlich die Akro-Zeit, das war eigentlich...
Das war gerade so diese Akro-Zeit, aber dann kurz nach diesem großen Downbreak, ne? Nach dem ersten großen Hype und dann kam ja so Emule und Napster und so und hat dann die Musikindustrie einmal komplett zerstört, um sie dann mit Spotify und Co. wieder rich as hell zu machen. Mhm. Aber vielleicht war auch einfach nicht so viel Fokus drauf, weil die Hürden einfach höher waren und weil es auch nicht so interessant war, weil es im Prinzip ja nicht, das war ja nicht Mainstream. Also es war nicht
zugänglich. So.
Na, du musstest sagen. Auch, ja. Du musstest ein bisschen Geld in die Hand nehmen, du musstest dir eine MPC kaufen, es waren irgendwie größere Hürden. Und das hat natürlich immer seinen Reiz, weil natürlich in einer geschlosseneren Bubble, in Anführungsstrichen, kann man natürlich auch einfacher connecten, als in etwas, was sozusagen für jeden offen ist. Und jeder kann sich irgendwie was runterladen, irgendein Programm kostenlos und kann damit loslegen und kann dir im Prinzip den nächsten Top-Hit produzieren, wenn er die Skills dazu hat.
Die Frage ist halt auch so, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Es ist ja auch so, wenn du jetzt sagst, so die Bubble waren irgendwie so geschlossen, im Endeffekt war es ja auch möglich, andere Bubbles wieder aufzumachen. Verstehst du, das war einfacher, weil halt nicht jeder irgendwie penetriert worden ist von irgendwelchen Producern, die auf einmal aus dem Nix kommen, keine Ahnung, Fake-Referenzen haben und dann rumlaufen und sich überhaupt versuchen, in irgendwelche Sachen reinzusneaken. Oder das gab es auch damals nicht, dass sich Leute versucht haben, in Sessions reinzusneaken. Wenn du heute in Sessions bist in Amerika oder so, dann musst du die Tür zumachen, weil der Weed-Dreher vom Weed-Dreher irgendwie vorbei ist, der Manager, und alle holen sich ihr Publishing ab. Und das ist der Grund, warum du 17 Leute bei einem Racket irgendwie in den Credits hast. So. Und das ist halt einfach, hat sich halt einfach wirklich vieles verändert. Aber auch da, man muss ja nicht nur den Fokus auf Deutschland legen. Es gibt so viele andere Märkte, die super spannend sind. Der asiatische Markt ist mega spannend. Afrika ist gerade so am Bubbeln. Ich verstehe, dass viele dann auch irgendwie Bock haben, auf Drake zu schielen und sagen, ey, das wäre so schön, wenn ich da irgendwo mal irgendwie eine Bestätigung für meine Arbeit bekomme. Aber es gibt so viele andere Märkte, selbst Österreich und Schweiz, so, wo du Möglichkeiten hast, wo Leute das so krass unterschätzen, weil sie denken, es ist ein kleines Land, aber du kannst auf jeden Fall, wenn du im Radio läufst, auch in der Schweiz gut Geld verdienen. Und das sind sich viele einfach nicht bewusst. Die Möglichkeiten, die man damals hatte, sind genauso dieselben Möglichkeiten wie heute. Es war halt einfach damals, finde ich persönlich, ein bisschen einfacher, weil es halt einfach nicht so ein Überangebot gab.
Ich glaube, aber es hat auch immer was mit demjenigen zu tun. Also ich meine jetzt gar nicht den, der jetzt die Frage gestellt hat, sondern einfach, es kommt ja immer drauf an, wie passion du dabei bist. Ich meine, du bist damals irgendwie, hast dich ins Flugzeug gesetzt, bist einfach nach New York und hast da halt einfach erstmal gelebt. So, du hast das alles auf eine Karte gesetzt. Das sind natürlich auch Sachen, die...
Ich hatte gute, ja. Ich hatte ein gutes Team um mich herum, ne? Also ich hatte gute Leute, die an mich geglaubt haben. Ne?
Aber auch das braucht es. Also auch die Leute zu finden braucht es. Das war auch nicht sozusagen leichter. Du hattest es halt, aber du hast da auch schon eine Menge an Effort und Energie einfach machen reingesetzt und nicht zu wissen, was am nächsten Tag ist und ob das überhaupt funktioniert. Und es hätte auch alles total schief gehen können. Und dann hättest du ein abgebrochenes Studium gehabt und sonst nichts. So, weißt du? Also das hätte ja auch alles passieren können. Und das dann sozusagen umzumünzen und zu sagen, damals war das alles einfacher. Nee, weil heute, glaube ich, ist es auf der anderen Seite, klar musst du durch viel mehr Neues durch, weil alle irgendwie da rummachen. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, wie du sagst, Afrika, Asien, Frankreich, ja, was auch immer, logisch. Asien, diese ganzen Märkte, die sind halt auch alle irgendwie nur eine Twitter-Nachricht entfernt.
Aber
und früher hättest du dich halt die Möglichkeiten sind schon viel größer, aber das natürlich stimmt. Sind auch mehr Fische im See.
Aber du darfst eine Sache nicht vergessen, und das hatten wir früher alle nicht, als wir angefangen, die Competition und dieses Rechts und Links gucken und dieser Neid und dieses, ey, bei dem läuft, bei dem, ich will da auch hin, das war damals überhaupt nicht, Social Media gab es nicht so, du hattest keine Vergleiche, du musstest dich mit Menschen treffen, um überhaupt was zu lernen und überhaupt zu connecten. Ja. So,
aber das sind ja alles größere Hürden, also das ist natürlich auf der einen Seite positiv, aber auf der anderen Seite sind es ja größer, also du musst erstmal jemanden treffen, um den Skill oder den Kontakt zu kriegen.
Das stimmt.
Das musst du heutzutage nicht mehr.
Also, ja, das musst du nicht, aber das Problem ist so, du verfällst oftmals in die Trap, so dass du halt einfach siehst, ey, mein Kollege, der das noch nicht so lange wie ich macht, hat jetzt irgendwie jemanden angeschrieben, der hat das Placement, und du fängst an zu zweifeln und denkst so, ah ja, okay, keine Ahnung, vielleicht sind meine Sachen nicht gut genug oder, ne, und wenn du das halt jeden Tag irgendwo siehst auf Instagram, ich merke das ja selber, ne, ich muss ja da auch ehrlich zu mir selber sein, wenn ich irgendwo sehe, bei dem läuft gerade voll viel, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich irgendwo was sehe, dann ist meine Motivation immer auch noch so ein bisschen, ach krass, ich müsste auch immer wieder irgendwie mehr Gas geben und irgendwie könnte auch mehr passieren, obwohl ich doch eigentlich sagen könnte, ey, ist doch alles geil, was bisher gelaufen ist, ich sehe das alles nur noch als Add-on, trotzdem ist in mir drinnen dieser Drang, und der war früher natürlich nicht da. Ich habe früher mich nicht irgendwie verglichen und gesagt, oh, guck mal, der ist voll krass und ich will da jetzt auch hin, sondern du bist einfach, vielleicht auch nicht, weil es keine Möglichkeit, also es gab keine Aussicht, ne? Also wenn du früher angefangen hast, Mucke zu machen, gerade im Hip-Hop-Bereich, da hat dir jeder gesagt, brotlose Kunst. So.
Ja, das ist ja das, was ich meine früher, ne? Also es war halt einfach, der Markt war halt einfach auch nicht so begehrt, weil es irgendwie, weil niemand das gemacht hat, weil er Geld verdienen wollte, sondern also ich wette, dein Anfang und meine Anfänge sind auf jeden Fall gleich, nämlich immer aus reiner Liebe zur Kultur. Und wer da hat keiner angefangen, weil er gedacht hat, das ist der neue große Scheiß, da muss ich jetzt rein, weil damit kann man Geld verdienen. Die Leute, die Pop produziert haben, die quasi Musik als reines, ich nenne es jetzt mal als Wirtschaftstool benutzt haben, so, ne? Und ja, gesagt haben, das mache ich. Die haben nicht auf Hip-Hop geschielt. Die haben kurz in dieser Papa Bär und
Nana-Zeit. Mega geil.
Das haben die kurz mal drauf geschielt. Und das war's. So. Und die haben aber sich nicht irgendwie das, die haben sich irgendwie nicht Fußschnickens und das Effects reingezogen und gedacht so, oh ja, geil, das muss ich machen. So, weil das war nicht kommerziell genug in Deutschland und that's it. Und das hat sich halt, glaube ich, geändert. Und das verändert halt eine Menge, weil es halt viel mehr Neues gibt. So, ne? Aber
Da können wir glaube ich, eine geile Sendung Folge drüber machen. Ey, dann.
Aber es ist schön, dass wir hier so hart diskutieren.
Was? Und entspannt noch. Wenn die Leute wüssten, wie es manchmal am Telefon abgeht.
Ja. So, nächste Frage. Lieblingseffekte und Synths, VST und analog. Sag mal, hast du ein paar Lieblings-VST-Effekte?
Ja, und zwar bei mir ganz klar der Ampex 102 von ULD.
Ja, den nehme ich auch.
Ist für Klangfärbung einfach ein Traum. Ja. Wirklich sehr, sehr gut. Ich finde den Hitwill Reverb auch von ULD, finde ich sehr, sehr nice. Der braucht ein bisschen Tweaking. Wenn man den dann aber auch getweakt hat, dann ist der sehr besonders. Hab den Wolf Compressor von Goodherz mir nochmal ausgesucht. Coole Company, kann ich nur empfehlen. Der ganze Stuff von den Goodherz und der Wolf Compressor, wenn ihr Dilla Madlib kind of Drums haben wollt, draufknallen, ist rotzig, ist richtig, also wirklich ist ein richtig geiler Kompressor. Und hab dazu noch ein Plugin als komme ich nachher nochmal bei dem Treat of the Week dazu, aber erwähne ich jetzt schon mal von El Hack, Kollege von mir, hat ein Plugin rausgebracht, heißt Giovanni. Gibt's nachher noch ein paar Infos dazu, bleibt auf jeden Fall
den
dran.
Den müssen wir übrigens mal in den Podcast einladen.
Das kriegen wir hin.
Ja, das müssen wir machen, den L.
Den L, wirklich den krasser, L. krasser Dude. So, und wenn ihr dranbleibt, gibt es dann auch irgendwann noch ein paar Infos. Es gibt einen kleinen Code und so. Wobei, den packen wir wahrscheinlich in die YouTube-Comments, in die YouTube-Sektion unten, wa? Packen wir so einen Code rein, dann kann man über die Seite was gehen. Das checke ich mit L nochmal ab, das machen wir.
Oh, krass, krasser Typ. Okay. Also drei und noch drei analoge Synths oder so. Hast du irgendwas Analoges, was du
momentan benutzt? Ist bei mir der Udo Super Six. Ist ein Synth, den ich sehr, sehr feiere. Mit dem mache ich gerade ziemlich viel. Dann natürlich ein Prophet 10. All-time favorite, auch wenn er sich 10 Millionen Mal verstimmt, während man spielt.
Ja, der Süße.
Ja,
macht der einfach, ne?
Einfach so. wobei ich jetzt auch so ein bisschen sagen muss, wenn man das nicht bereit ist zu zahlen, was ich komplett verstehen kann, kann ich jedem nur das von Softube ans Herz legen, den Model 80. Checkt den auf jeden Fall mal aus, ihr könnt den testen. Er kommt wirklich so krass nah an das Original, hätte ich nicht gedacht. Und habe für mich jetzt selber noch den letzten Synth, den ich wirklich oft benutze, ist Third Wave von Groove Synthetics. Ist so ein digitaler Wavetable Synthesizer. Und dann lerne ich gerade jetzt irgendwie Wavetable
Synthesizer. Wavetable?
Ja.
Okay.
Was geht bei dir?
Man muss ja immer noch Herausforderungen haben, auch im Alter. Na, dann holt man sich dann Wavetable Synthesizer. Verstehe ich.
Also ich sag mal so.
Was will er von mir? Nein, aber ist schon ein bisschen komplizierter so.
Es,
ne?
ist, es also macht aber, es ist krass, kein, macht richtig viel Spaß und wenn du dann auch so ganz alte 8-Bit Wavetables hast, ne? Diese grunchigen Sachen, die früher in den ganzen alten ASR Ensoniq-Maschinen, Mirage heißt die, glaube ich, drinne war und du hast die Möglichkeit, das in die Neuzeit zu bekommen, ohne mit diesen ganzen Problematiken der Chips und so. Man muss ja auch in die Zukunft denken und die meisten alten Vintage-Synthesizer, die ich hatte, die sind zum Teil, geben die ihren Geist. So letztes Jahr sind zwei einfach durchgeraucht und das wieder irgendwie an den Start zu kriegen und die Chips zu bekommen, ist immer echt ein Pain.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Oder man macht es halt so, man verkauft es dir einfach.
Wieso? Die waren ja nicht kaputt.
Naja, gut, das Rhodes war ja schon, aber ist ja kein Synthesizer, so. Aber.
Das ist ja kein Synthesizer.
The Rhodes war ja schon.
Ja,
so ein bisschen,
aber das Rhodes habe ich auch immer noch nicht im.
Immer noch nicht repariert?
Wenn irgendjemand jemanden kennt, der Rhodes reparieren kann, let me know. So, ich habe. Hab so ein paar Firmen und die haben so Wartelisten und dann melden die sich nie zurück und es ist irgendwie, weiß nicht. Also eigentlich ist alles gut, ne? Das ist hier das schöne Ding, was hier steht. Das funktioniert auch, aber es ist halt so ein bisschen out of tune und ein paar Tasten sind ein bisschen zu laut, ein paar sind zu leise und so, ne? Ich benutze das, mach damit auch viel, aber wäre halt geil, das noch einmal so komplett zu haben. Das wäre auch schon der erste. Dann auf jeden Fall, ich habe auch den Prophet 10, mit dem ich wahnsinnig viel mache. Ich mag den Moog, was ist das? Dieser Subsequent 37. Und ich mag tatsächlich diesen Ciel Cruz, den finde ich echt geil, weil der hat so einen ganz eigenen Sound und der kann nur 3-4 Sachen, aber das hat irgendwie immer Grunge. Und ja, Lieblingseffekte, ach weiß ich nicht, Chorus-Sachen, den Ampex hast du schon genannt, den benutze ich viel. Und wenn's schnell gehen muss, gerne die Neo Soul Keys, finde ich immer noch super gute Keys für eine Rhodes Imitation.
Okay.
Was ist dein Lieblingskompressor und warum?
Mein Lieblingskompressor ist von Ableton, der OTT. Der Original OTT in Ableton finde ich einfach super. Multiband-Kompressor, komme ich sehr schnell ans Ziel, kann in Frequenzen eingreifen. Er klingt sehr, sehr gut. Ist der für In-the-Box-Sachen für mich ein schnelles Tool. Und wenn es Out-of-the-Box sein soll, dann der Neve Masterbus-Prozessor. Ein sehr, sehr schöner Kompressor, den ich immer auf meinen Master, bei allen meinen Tracks auf dem Master habe. Immer. Mhm. Bei dir?
1176.
Du bist eher so die harte Sorte.
Ganz, das ist einfach so, das, also kannst für alles immer verschiedene Sachen, ne? Ich benutze ganz viele, aber den finde ich, der ist halt so, wenn ich jetzt auf einen runter das rechnen müsste, mit dem ich irgendwie alles machen kann, dann der.
Was gefällt dir? Was gefällt dir bei dem 1176er so? Ist es dann
das ist einfach,
die
das
Aggressivität ist einfach so, dass er da.
Ja, du kannst halt direkt hören, was passiert. Das ist, du kannst subtil sein, du kannst aber auch relativ hart den fahren und der ist einfach easy zu bedienen auch und es gibt da nicht so viel Einstellungen drumherum. Ich mag das auch, wenn es sehr einfach ist und schnell geht und ich mich nicht verliere in 1000 Optionen und
okay, verstehe.
Ich meine, da wäre jetzt die absolute runtergerechnete Version, wäre dann der
LA2A.
Der LA2A, genau. Scheiße, der ist halt dann.
Den habe ich vergessen. Eigentlich ist der LA2A Go-to-Go-Tool. Der funktioniert genau.
Da musst du im Prinzip gar nicht viel einstellen. Genau. Und es klingt irgendwie immer gut. Und ich bin einfach Fan davon, wenn Sachen. Glaube, es ist nicht die Entscheidung immer. Sind wir zwar ja so ein nerdiger Podcast, aber ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, wie die Kompression im ganz Genauen dann klingt, sondern die Entscheidung ist eher, will ich Kompression und wie viel, um darüber zu entscheiden, ob dieser Song gut wird oder nicht. Weißt du, also ob es trägt oder nicht. Es ist nicht immer, es gibt so Sachen, wenn du ganz bestimmte Sachen übertreiben willst und so, gibt es bestimmte Sachen, die das besser machen und schlechter machen und bei Vocals kann man sich sehr lange darüber streiten, welcher Kompressor da der beste ist und so, das sehe ich alles ein. Aber wenn du einfach nur eine Gitarre hast, die du irgendwie in den Mix bauen willst, so, dann macht es der 1176 gut, der LA2A macht es gut. So, weißt du, also es ist, da braucht man jetzt nicht irgendwie den Digitalkompressor, wo man irgendwie noch 27 Sachen tausendfach einstellen kann. Da kann man sich auch krass verlieren. So. Da
auf
braucht
jeden
man jetzt
Fall,
nicht immer einen Multiband-Kompressor, der jetzt und so, weißt du. Bei einem Mix am Ende des Tages, ja, auf dem Masterbus, ist nochmal was anderes. Da mag ich den Shadow Hill zum Beispiel sehr. Leider nur als Plugin-Version. Das ist natürlich etwas teuer.
Hast du schon mal die Möglichkeit gehabt, den in live zu hören? Nee. Ich auch noch nicht. Ich würde den gerne mal in live hören.
Würde ich auch gerne mal live hören, ob der. Was kostet der? Ich glaube, ein Zehner, ne?
Ja, so ja. Roundabout. Ist voll übertrieben.
Roundabout. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt dafür ausgeben würde. Ich habe jetzt noch so zwei Tegeler, den Erz, den Creme und den Magnetismus 2. Das eine ist so ein im Prinzip auch ein Buskompressor so und der andere ist so ein transienten Shaper / Kompressor. Und der funktioniert auf dem Masterbus auch gut. Also der macht auch gute Sachen.
Was ich in letzter Zeit auch oft benutze, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, sind halt wirklich transienten Shaper. Ne? Also manchmal halt kommt man sogar mit irgendwie schneller und besser ans Ziel. Gerade wenn du mit Sustain ein bisschen rumspielst. Und auch mit der Attack natürlich. Aber Weil es muss nicht immer irgendwie Equalizer und Kompressor und ewige Rumdattelrei sein. Manchmal einfach wirklich drauf machen, ein bisschen reinschieben und du hast dann schon einen knackigen Drum-Sound, den wir ja alle irgendwie wollen.
Das bringt uns ja direkt gleich zu unserem Main Topic of the Week.
Okay.
Wir hatten noch ein paar mehr Fragen, aber die Zeit ist jetzt irgendwie um. Die anderen Fragen kommen wir nächste Folge zu. Versprochen.
Let's go.
Großes Indianer-Ehrenwort. Also wir wollten ein bisschen Let's Talk About Drums. Haben wir irgendwann mal mit Brank drüber geredet, vor mehreren Monden.
Oh ja.
Aber kann man nicht oft genug drüber reden, weil für mich, also wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ich glaube, das ist das meist unterschätzte und das allerwichtigste gleichzeitig in einem guten Song. Also vor allen Dingen in einer guten Produktion. Daran, finde ich, macht sich irgendwie aus, ob das eine gute Produktion ist oder nicht, weil...
Was genau ist es für dich? Was genau ist es für dich? Ist es der Sound, der Groove, das Zusammenspiel von beiden?
Es ist alles.
Okay.
Es ist alles. Also es ist natürlich der Groove. Es ist, also, ne, was wird gespielt? Die Auswahl der Sounds. Wie ist es, also je nachdem, was es ist, ne, wie ist es mikrofoniert, wenn du zum Beispiel ein Drumset hast, ne? Wie ist es dann bearbeitet und wie laut ist es oder wie leise ist es? Dadurch kann man im Prinzip auch schon relativ steuern, ne, wie urban ein Song wird. Je lauter die Drums wären, desto, sag ich mal, jünger, in Anführungsstrichen, klingt der Song. Je leiser die Drums sind, desto poppiger ist er vielleicht oder so, ne, zum Beispiel. Also Balance zum Beispiel zwischen Drums und Stimme und sowas. Und also ich glaube, dass so normale Menschen, die einfach nur Musikkonsumenten sind, Drums so, die könnten dir die nie reproduzieren, also die könnten dir die nicht nochmal vorsingen oder sowas. Die können dir die Melodie singen und die können dir den Text sagen von ihrem Lieblingshit, aber die können dir nicht sagen, wie die Drumstruktur ist. Aber ändere die Drumstruktur da drin, ne? Und der Song wäre nicht mehr geil für die.
Naja, du kannst ja so Beatboxen.
Ja, ich meine, aber die achten da nicht drauf. Das ist so, das, weil das, das
okay,
ist so
du redest von vielleicht dem normal Otto normal.
Ja, ja, von
okay,
dem normal. Okay, ja, 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 genau, das meine ich ja. Der ist einfach, das, aber es ist halt super wichtig, also zum Beispiel ein Song wie, wie heißt der,
Aha,
Take on Me, ne? Ist zum Beispiel, da ist nicht viel. Die Drums sind dumm, klack, dumm, klack, dumm, klack, dumm, klack. Super easy. Aber wie die klingen, dass die so klingen, wie sie klingen, die driven halt enorm diesen Song. Ne?
Mhm.
Und so hast, und du könntest dieselben Drums, also dieselbe Struktur der Drums nehmen, dieselbe Rhythmik und würdest da nur irgendwas in diesen Drum-Sounds ändern und schon wäre der Song nicht mehr der Song.
Das stimmt.
Obwohl jeder sagen würde, der Ear-Candy, also der Ear-Catcher da dran ist, da 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 da.
Okay. Ja, gebe ich dir vollkommen recht, ist so. Also Drum Fundamentals ist ja auch das, also so ist es bei mir auf jeden Fall gewesen. Man hat ja damals einen MPC gehabt, das ist ja eine Drum Machine. Das heißt, du hast angefangen, überhaupt erstmal Drums zu samplen, bevor du Samples gesampelt hast, also sprich Melodien gesampelt hast oder Songschnipsel, um erstmal zu verstehen, generell die Rhythmik, so war es auf jeden Fall bei mir. Ich musste erstmal verstehen, wie haben das denn die ganzen großen Dilla, Pete Rock, Primo, wie haben die das denn überhaupt hinbekommen? Also, ne, und da gibt es Millionen Möglichkeiten, alleine vom Shuffeln her, triolig, da gibt es ein riesengroßes Spektrum und viel zu spät erst einmal verstanden auch, dass Velocity sehr viel ausmacht. Das heißt, die Anschlagsstärke, was du alleine durch Anschlagsstärke deiner Drums einfach auch vom Vibe ändern kannst. Das war mir eigentlich bis vor 10, 15 Jahren gar nicht so bewusst. Als ich angefangen habe, war ich nur, die Snare muss klatschen, die Kick muss irgendwie untenrum immer gut schieben. Bis ich dann irgendwann mal drauf gekommen bin, okay, ein Live-Drummer ist ja natürlich auch nicht alles dynamisch, oder ist alles dynamisch und nicht alles stiff und alles geradlinig und coole Sachen auch da schon in den 80ern, dass so ein Roger Lynn sich überlegt hat, ey, ich will gerne Drummer im Studio ersetzen, kacke für die Drummer damals, aber halt cool für uns so, dass er solche Maschinen überhaupt entwickelt hat, ne, so Drum Machines, die versucht haben, das zu emulieren, die auch verschiedene Groove-Patterns oder Swing-Moden in ihren Drum-Machines eingebaut haben, um dieses menschliche Gefühl irgendwie nachzuempfinden. Das sagt es auch einfach schon. Also Drums ist halt einfach das Human-Thing für mich persönlich. Und wie du auch schon gesagt hast, eine gute Drum-Produktion, da kann auch manchmal die Topline oder der Song, die Lyrics für mich kacke sein. Wenn die Drums geil sind, werde ich ihn trotzdem hören und pumpen. Das ist wiederum andersrum nicht so der Fall, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich da eine starke Topline habe, einen geilen Song und die Drums sind irgendwie wirklich Rotz und die Snare knallt irgendwie 80er Jahre viel zu viel Reverb drauf, rein, wird schwer, in meine Playlisten zu kommen.
Ja, total. Lass doch mal durchgehen. Ich finde zum Beispiel, anhand der Drums kann man extrem gut heraushören, welche zeitliche Ära das ist. Also ich finde, nichts ist so zeitgeistig wie der Sound der Drums. Also fangen jetzt mal nicht ganz, ganz vorne an, aber sagen wir mal so bei den 60ern, ne? Also wo wir so ein bisschen
die Ludwig.
Genau, James Brown und so, ne? Viele teilweise so One-Mic-Drum-Recordings, also wo, ne, es gibt dieses One-Mic, wo du dann so ein SM57 oder so nimmst, ne, und das so in dieses Loch zwischen Kick und Snare da irgendwie so drunter hast und dann mit sehr viel Kompression das geballert, hat einen krassen Sound. Hätte ich nie gedacht, dass das tatsächlich so dieses typische fette James Brown-Geballer ist. Dass das teilweise nur mit einem relativ billigen Mikrofon aufgenommen ist oder zumindest mit sehr, sehr wenig Mikrofon aufgenommen wurde. Dann haben wir die 70er Jahre, wo dann so ein bisschen dieser so Dry Sound ein bisschen mehr ist, ne? Alles viel trockener, viel closer gemiked und so diese typischen geilen kurzen Snares so. Ich liebe das ja extrem. Und dann gibt's 80er, Drum Machines und alles klang plötzlich anders. Alles war voll mit dem gegateten Reverb, von dem du vorhin gesprochen hast. Ne? Also du kannst im Prinzip, sobald du das machst, bist du in den 80ern. So, ne? Das ist eigentlich, wenn du irgendwie was 80er klingen lassen willst, dann machst du das so. Und ich kann mich auch an kaum Songs aus den 80ern erinnern, wo das nicht so ist. Also, ich glaube, da war so eine Zeit für so richtige Drummer, war, außer die vielleicht noch wirklich Rock und Metal gemacht haben, so, da war das, glaube ich, immer noch das Ding. Aber ich glaube, das war alles, also gab natürlich immer noch Live-Drums, ne, die, aber immer mit diesem gegateten Reverb und so, hat ja, sag mir, wer es erfunden hat?
Phil Collins, keine Ahnung.
Richtig.
Wirklich? Okay.
Also eher nicht, aber die haben das irgendwie beim das Talkback-Mikro war irgendwie an und hat dann irgendwie das beim Recorden haben die das dann über das Talkback-Mikro irgendwie gehört und das gab diesen Effekt.
Ey, auch und, die ganzen Genesis-Platten, ne? Wenn du die auch schon mal aus den 70ern hörst und oder auch Ende der 60er, ne? Dann hörst du ja auch einen Drum-Sound. Ne? Phil ist ja ein Drummer gewesen und du hörst das einfach auch, wie die verschiedenen Drumsets der Epochen oder der Zeiten da so für sich entdeckt haben. Und klar, als die Drum-Machines losgegangen sind, dann ist was komplett Neues passiert so und das war ja am Anfang waren das ja schon auf Chips gespeicherte Samples, da war ja noch keine Möglichkeit zu samplen, das gab mir erst Ende der 80er.
Ja, die Lindrum und so dann, ne? Die hat das alles mit diesen gespeicherten.
Die Lindrum gab es, selbst Casio hatte damals schon.
EEPROM Sample.
DMX von Oberheim, so, das waren alles schon Samples, die halt aufgenommen worden sind und auf diesen Chip kodiert worden sind. Keine Ahnung, wie man das macht, das müssten wir auch mal rausfinden für eine Folge. Auf jeden Fall, das war halt der klassische Sound damals und die Snares hast du halt in jeden Produktion gehört, ne? Und du wolltest dich ja irgendwann mal abheben und als das mit dem Sampling angefangen hat, das war so mindblowing für viele in den 80ern oder End-80ern und ist es auch bis heute so.
Ja, im Prinzip ist da ein 90er-Sound. Was wird's denn da sein? Das ist so,
Es ist Dings, Roland TR 303. Ist es die 303 oder 6?
Ach so, ja, ja, klar, die ganze Techno-Welle und
genau,
so.
Genau, die ganze Techno-Sachen und
fängt ja schon ein bisschen eher an in den 80ern, aber dann im Prinzip gerade die 909 ist wahrscheinlich so 90er, die komplette Techno und auch die
Elektro, die, Funk, diese, ja, ganzen Deathpunk-Sachen, ja, die ersten Sachen, das, ja, Homework-Album.
Alles 909. Alles 909, ja.
Mega, so. Ja. Und dann natürlich auch Hip-Hop, ne? Also da, ja, auch, ja, der Südstaaten oder auch West Coast
808.
Hip-Hop. 808, ja.
808 und dann halt natürlich auch die, dann die gesampelten Sachen aus den 60ern wieder und 70ern, ne? Die dann quasi nochmal mit, wo dann nur die einzelnen Kicks und Snares gesampelt wurden und dann nochmal gelayert und sowas, ne, mit teilweise noch 808s drin und so, ne, das war so der Sound der 90er. 2000er ist für mich so ein bisschen dieser Triton, so, ich mag den irgendwie nicht so richtig, diesen
Du meinst den Neptunes Sound?
Ja, so der Neptunes.
Ich feier den schon.
Timbaland ist da so, das ist schon irgendwie geil, aber so Sound, also rhythmisch mega geil, aber soundtechnisch klingt es manchmal so
sehr trocken halt. Es klingt
sehr trocken und irgendwie nicht so, also wenn du es aus dem Jetzt hörst, denkst du so, wie nicht ganz fertig produziert.
So habe ich früher auch gedacht, als ich die Sachen gehört habe, aber jetzt, wenn ich sie heute noch höre, ist das einfach, ne, das ist halt, wenn du Sampler benutzt oder halt auch den Triton, hör dir die Neptunes-Sachen an, das ist ein Soundpatch aus Triton, komplett runtergesampelt auf allen Produktionen, und eigentlich ist der Neptunes der Triton-Sound so und oder andersrum und ja, aber es ist halt auch meine Jugend gewesen und irgendwie habe ich das abgespeichert und feier das selber noch. Und wenn du dann so mitbekommst, wo die Sachen herkommen und du weißt dann, okay, wo hat Timbaland seine Sounds her und du siehst diese ganzen aus den 90ern, diese CD-Service, da gab es früher, gab es so CD-ROMs, wo du dir deine Sounds holen konntest. Und du merkst einfach, dass da auch Leute irgendwo von alten Vinylplatten irgendwas gedickt haben und das hart distortet haben. In den 90ern. Und das ist wahrscheinlich der Sound, der dir nicht so gefällt, weil das alles sehr crunchy und hart war. Und es war nicht mehr smooth.
Ich weiß nicht, aber es ist nicht, dass er mir nicht gefällt, aber es ist halt, der klingt so digital. Das ist einfach auch das Zeitalter, in dem man, ich kenne das ja von mir selber damals, dass man, ich kann mich erinnern, wir waren mal irgendwo in Leipzig und haben für irgendeinen Sampler, irgendeinen Hip-Hop Ding da irgendwas aufgenommen und da gab's nur eine Bandmaschine in diesem Studio zum Aufnehmen. Und dann waren wir so, nee, scheiße, jetzt müssen wir auf Bandmaschinen aufnehmen. Und das rauscht dann doch und so und können wir nicht im Rechner und so. Voll behämmert, so, ne? Weil wir irgendwie partout nicht wollten, dass irgendwas rauscht. So, ne?
Das war ja, halt, weil damals war das überhaupt nicht gewollt.
Und das ist halt so ein bisschen dieser Sound, den ich mit diesen 2000ern verbinde. Das steril, musikalisch einfach, hat das alles einen Vibe, aber von der Produktion her so, ne, ist das halt für mich, du kannst halt eine 70er, 80er Produktion reinlegen, auch eine 90er Produktion teilweise und das hat halt irgendwie immer so einen zeitlosen Vibe, das geht irgendwie immer klar und bei so einer 2000er bist du immer in so einem, das ist jetzt 2000er und irgendwie ist es so ein bisschen steril.
Aber ich fand, es gab ein paar Ausnahmen. Und gerade in den 2000ern, das Jay-Z-Album, das Blueprint-Album, alleine die Produktion von Just Blaze, Bing,
Auf jeden Fall.
Die natürlich Soul-Samples benutzt haben. Das heißt, sie hatten das Dreckige mit drinne und hatten einen super guten Engineer namens, oder immer noch guten Engineer, Yanguru. Der einfach den überkrassesten Sound damals gefahren hat. Ne? Also Just Blaze, seine Beats klangen auch nur so krass wegen Yanguru. Also Kanye, seine ersten Sachen klangen auch nur so krass wegen Yanguru und auch den Engineers dahinter. Es war nicht nur Yanguru, es war noch ein anderer. Den Namen habe ich leider nicht am Start, aber Baseline Studios war damals das Studio in New York, the place to be. Und für mich als damaliger 20-jähriger Nerd war das natürlich auch so, ey, die heiligen Hallen, da mal hinzugehen. Und kann ich nur...
Du warst da mal, ne?
Das war, ja, New York war immer für mich so, ich muss irgendwie es schaffen, in diese Baseline-Studios zu kommen und zu sehen, wie die Leute das machen einfach. Weil es gab keine Informationen, es gab kein YouTube, es gab kein Instagram. Und du wolltest wissen...
Wir hatten ja nichts!
Wie hat er diese Snare so crunchy bekommen? So, ne? Und ja, und das sind dann so Sachen, wenn du dann so ein paar Sachen mitbekommst, was für Equipment benutzt wird Und du merkst so, ey, es wird auch nur mit Wasser gekocht. So. Klar, es ist alles über eine SSL-Konsole. Und das hat auch einen gewissen Grundsound. Aber mittlerweile kannst du das auch sehr gut emulieren in der Box und kriegst auch so einen guten Punch auch irgendwie ja, hin, wie es damals in den 90ern war. Aber wie gesagt, der Drum-Sound auch da in den 2000ern, es war nicht immer alles nur sehr steril, aber es war halt
the Mainstream. Aber so der Mainstream-Sound war halt, das war einfach so, die Computer waren irgendwie neu, man hat jetzt plötzlich alles in
Pro Tools,
in Pro Tools aufgenommen, ne, und alles war irgendwie da drinne und das sollte halt, und die ganze, ich sag mal, dieses ganze Non-Sterile aus den analogen Sachen, ne, das war ja auch die Zeit, wo die Leute angefangen haben, irgendwelche analogen Synthesizer wegzuwerfen und so.
Oder zu verkaufen für wenig Geld und wenn du damals schlau geworden gewesen wärst, dann oh Mann, ey. Also ärgere ich mich heute noch drüber. Aber so ist es.
Ja, ja, so ist das. Und dann irgendwie, jetzt wird es dann so 10er bis heute, da fällt es mir so ein bisschen schwer. Es ist halt irgendwie alles, es ist 808 viel, es ist aber ich finde da gar. Ja, es ist viel 808, würde ich sagen. Und halt so diese typischen poppigen Sachen, die so mit Live-Drums sind, die sind halt immer multi gemiked, ja. Und es klingt halt alles irgendwie mit, dann halt mit viel getriggerten Samples noch auf den Live-Drums drauf und so. Aber weiß gar nicht,
es gibt da keinen Drum, also finde ich, gibt da keinen Drum-Sound mehr. So. Irgendwie ist es gefühlt auch, ich glaube auch Spotify-bedingt, dass ja auch dieses Album-Konstrukt gar nicht mehr so da ist, dass man versucht, eine Soundfarbe oder Ästhetik zu haben, was ja auch früher oftmals bei den Drums, ne, der rote Faden beim Album war, dass du meistens oftmals das eine Drumset hattest oder vielleicht mal noch eine Drum-Machine dabei. Das hast du heute ja nicht. Du hast querbeet und hast eigentlich Alben konzipiert, die einfach gute Playlisten sind, die du einfach durchhören kannst, wo verschiedene Vibes irgendwie zusammenfinden, was auch vollkommen okay ist. Es gibt ja auch wirklich Produktionen, wo man auch sagt, ey, hör dir ein Kendrick Lamar Album an, da hast du das Damn Album zum Beispiel, da hast du alles drauf. Da hast du 808s, da hast du Anderson Kind of Drums, du hast Ninth Wonder Boom Bap Drums drauf. Und das ist ja auch irgendwie das, was es irgendwie auch besonders macht, ne? Dass du dich nicht mehr in irgendwelchen Sachen reinzwängen musst, sondern einfach schaust, auf was hast du Bock, so auf was hast du wirklich Lust.
Ja, ich glaube, es ist auch so schwierig. Ich wüsste gar nicht, ob ich das noch so spannend fände, irgendwie jetzt ein Album zu hören, wo so von vorne bis hinten derselbe Drumsound sich durchzieht. Ich glaube, dass sich die Hörgewohnheiten da auch einfach geändert haben und auch im Prinzip Rap-Musik oder welche Musikgenre auch immer. Ich weiß, dass das im Rock, glaube ich, noch vielleicht sogar ab und zu noch Standard ist, aber ich weiß so, dass Mitte der 2010er das noch total Standard gewesen ist, dass man teilweise, also mit einem Drumset einfach dann so das ganze Album aufgenommen hat. So mehr oder weniger mit einem Mic ging und dann hat man mal eine Snare getauscht und so, aber grundsätzlich alles so probiert hat, tatsächlich mit einem und demselben Drumset zu machen und aus produktionstechnischen Gründen, glaube ich einfach, weil es
halt ja,
geht halt schneller, so musst du da nicht klar. Immer umbauen, aufbauen, hin und her so.
Wobei du das im Schlager schon noch hast, ich hatte mal eine Session gehabt, da war ein Producer von, ich glaube das waren die Amigos am Start und der hat mal ein bisschen verraten die und die benutzen,
Amigos.
Dass du die Sachen auch alle kennst, Respekt, der hat auf jeden Fall verraten, dass die da wirklich so ein Sampler aus den 90ern haben und dass sie den Sound beibehalten müssen, weil die Audience das dann, das ist der Sound halt einfach.
Das
ist der Drum-Sound und deswegen war es mir auch irgendwie neu und dann ist es natürlich klar, dass die da jetzt nicht irgendwie, ne, also versuchen da irgendwie jetzt den neuen Stuff hinterher zu laufen. Aber war auf jeden Fall mal spannend, da in diese andere Welt reinzublicken. Auch die Produktionsskills, die sich einfach in der Schlagerwelt einfach seit den 90ern halten. Also das sind ganz klare Linien. Da bin ich froh, dass wir im Hip-Hop einfach da auch so ein bisschen offener sind und alles ausprobieren können und irgendwie gefühlt
kontinuierlicher Konservativismus ist da einfach.
Du sprichst es aus.
Drums machst du wie aktuell hauptsächlich, natürlich auch wieder alles Mögliche wahrscheinlich, aber nur, weil es die Leute bestimmt interessiert, was es so für Möglichkeiten, wo holst du die Drums her? Einmal wahrscheinlich aus Splice und Co., also Drum Libraries,
Auf jeden Fall, genau, Drum Libraries. Ich versuche, dass es, wenn ich es irgendwo herhole, dass es royalty-free ist und nicht den Fehler mache wie früher, dass ich einfach Loops irgendwo nehme, wo ich nicht weiß, wo die her sind und dann irgendwann später...
Also das heißt, das klassische James Brown-Sample benutzt du quasi nicht mehr?
Nee, das ist vorbei auch. Ich habe aber jetzt auch angefangen, letztes Jahr mich damit mal auseinanderzusetzen, eigene Drums wirklich zu bauen. Also sprich, dass ich einen Drummer engagiert habe, der mir Drums eingezockt hat, über ein Drumset, das ich mir ausgesucht habe. Und die dann so bearbeitet habe, dass ich sozusagen meine eigene Library habe und habe auch mit Synthese gearbeitet, also versucht, mit Synthesizer-Drums hinzubekommen und das auf ein Level zu bekommen, dass ich sage, ich kann es auch für meine Sachen benutzen. Und habe da auch mit Tracklib jetzt so eine Library, die bald rauskommt, so ein Drum-Pack. Das war eine super spannende Erfahrung, auch so mit einem Filed Recorder rumzulaufen und irgendwie einen Schlag auf eine auf einen Tisch oder auf einen Eimer oder auf was weiß ich aufzunehmen und anhand von Formaten irgendwie zu arbeiten und zu checken, ey, wie kriege ich jetzt irgendwie diesen crispen Sound irgendwie hin, den ich selber gerne haben möchte für meine Produktion. Das ist komplett neue Welt für mich aufgegangen. Aber es ist super aufwendig und manchmal natürlich auf Splice gehen, gucken, was man findet. Es geht ja auch ein bisschen, um im Flow zu bleiben. Und da ist natürlich, sind diese Plattformen auf jeden Fall perfekt dafür. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ja, relativ ähnlich, ne? Also ich habe auch hier so mein Drumset, das steht da hinten, das sieht man jetzt nicht, das steht quasi hinter der Kamera. Und da spiele ich tatsächlich manchmal Sachen selber sogar ein, mit ganz viel Schnippeln und Schneiden und so. Ich bin jetzt ja, kann eigentlich nicht wirklich Drums spielen, muss ich zugeben. Aber es geht.
Für die Hi-Hats reicht.
Ja, Hi-Hats, aber auch Snare, manchmal Kick, so. Ich habe bei so manchen.
Zockst du die dann One-Take ein, dass du dann irgendwie eher so Halftime und dann irgendwie machst du eine DAW schneller oder bist du dann schon so, übst und dann.
Ja, ich spiele die halt dann nicht am Stück, ne? Ich spiele halt irgendwie, bis ich dann irgendwie den 4-Takte, 8-Takte-Loop habe, wo ich sage, okay, der passt und dann kann man ja auch noch in der DAW, auch mit Multimikrofon, kannst du ja quasi dann einzelne Sachen noch so ein bisschen schieben und so. Das geht schon. Aber irgendwas ist da eine Magie von einem Live-Drum gespielt versus irgendwie das so eine abgesampelte Library von, weiß ich jetzt nicht, Native Instruments, hier, wie heißt diese Kontakt Drum 60s, 70s, 80s Drum Library zum Beispiel.
Abbey Roads Drum Libraries, ja, ich versteh's.
Ja, so, wo du dann so abgesampelte Drumsets hast, damit kann man auch schon viel machen, so, aber irgendwas ist da so. Was ich aber geil finde, ist die von XLN Audio, wie heißt die?
Addictive Drums, die sind super.
Ja. Ja, die sind echt ganz geil. Die benutze ich ganz oft. Und es ist halt meistens eine Mischung aus mal ein Loop daher und dann irgendwie noch selber was drüber gespielt. Sowas wie zum Beispiel Shaker oder Triangle oder sowas. Das probiere ich halt einfach nicht mehr zu programmieren oder so. Das probiere ich einfach selber live zu spielen, weil es immer noch mal so einen gewissen Live-Feel gibt.
Und es ist
ja easy aufzunehmen.
Wie ist das so bei dir? Wenn du jetzt anfängst, Musik zu machen, ist es bei dir, bist du der Drum-Starter oder bist du der Melody-Starter?
Ich bin der Firestarter.
Das sowieso.
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass das, womit man anfängt, Fire hat. Nee, also, ist unterschiedlich. Ist echt unterschiedlich. Also, manchmal ist es tatsächlich, sind es Chords, mit denen ich anfange. Manchmal ist es, sind es aber auch Drums. Wenn ich zum Beispiel auch irgendwas höre, was mich krass inspiriert, dann denke ich so, oh, okay, die Drums sind krass, okay, wir haben das gemacht, der Groove ist fett, lass mal irgendwie was in diesem Groove machen und dann baue ich mir meistens erstmal den Groove, damit ich dann weiß, wie ich da drauf sozusagen dann spielen kann. Das Musikalische, das ist unterschiedlich. Manchmal nehme ich auch irgendwie, wenn ich schnell einfach starten will, dann nehme ich mir einen Loop aus, weiß nicht, ein Beatbutcher-Loop oder weißt du, geil, was, und baue da drauf erstmal und dann tausche ich einfach die Drums im Nachhinein aus. So, aber ich brauche erstmal was grooved und was nicht so stiff ist und so. Das ist sehr unterschiedlich. Aber an den Drums wird definitiv am Ende sicherlich immer noch am meisten rumgeschraubt. Weil ich finde, alle anderen Instrumente, abgesehen von der Stimme vielleicht, das kann man irgendwie immer verargumentieren, so, weißt du, vor sich selber. Man kann sagen, ja, also da kannst du natürlich dran rum EQ'en und das kann irgendwie muffig klingen, die Gitarre, oder das Rhodes ist irgendwie untenrum zu dick und dann drehst du es raus und so. Das sind so Sachen, die machst du halt. Aber wie du das dann, was das für einen Sound hat, das ist relativ, wenn das, was es spielt, cool ist, verargumentiert sich das für mich irgendwie immer. Aber wenn die Drums irgendwie komisch fatschen oder so, dann nervt es halt komplett auf den ganzen Song. Und dann hilft es auch nicht, dass das, was sie spielen, irgendwie cool ist. Wenn die Drums einfach scheiße klingen, dann klingt der Song irgendwie am Ende des Tages nicht rund. Du hast immer ein Problem im Mastering nachher irgendwie noch, dann fatscht die Snare dir immer raus oder irgendwie die Kick unten muffelt irgendwie und kackt immer gegen einen anderen Song, den du dann danach abspielst oder dagegen hörst, immer ab. Alles andere ist so, ja, der hat halt einfach die Rhodes oder der hat halt den Klaviersound irgendwie oben nicht so high-end-lastig gemacht. Okay, weil er das so wollte. So, aber wenn die Drums irgendwie nicht geil fatschen und nicht knallen, so, dann hat er das halt einfach nicht hingekriegt. So.
Ja. Ehrlich. Okay.
Ja. Punkt.
Word.
Welche Producer haben für dich den most iconic Drum Sound?
Ist ganz klar Dilla.
Ja. So. Yeah.
Ist einfach so.
Nehme ich auch.
Just Blaze, Bink, finde ich, haben nicht nur den Drum Sound, sondern auch den Drum Bounce, finde ich super. Dann Kate Renata, Neuzeit.
Also ja, geht um beide. Also Drum Sound meint jetzt auch natürlich irgendwie, also wie man es programmiert. Ne?
Okay, Kate Renata. Ja. Weil er ja. die Sounds auch selber macht, um zum Teil halt einfach vom Programming her immer irgendwelche neuen Grooves aus seiner Maschine oder aus seinen Fruity Loops zaubert. Richtig geil.
Ja, ich fand bei Kate Renata, weiß nicht, ist jetzt so meine Analyse, weiß nicht, ob du die teilst. Ich finde, er ist so jemand, der im Prinzip, als hättest du so ein Hip-Hop-MPC-Sample. Also so eine Hip-Hop-MPC-Drum-Maschine genommen mit ganz vielen klassischen Hip-Hop-Samples und hättest die so einem House-Producer gegeben und gesagt, so und jetzt programmier damit mal deine House-Grooves. So irgendwie, so, ich glaube, das ist so ein bisschen die Magie bei ihm so dahinter.
Es ist aber auch Sounddesign. Also wenn man sich anguckt, wie seine Sachen aufgeschlüsselt sind, wie er zum Beispiel mit Hi-Hats über den Hass-Effekt, also sprich, dass du verschiedene Rechts- und Links-Delays hast und die Hi-Hats einfach im Stereobild krass sind oder auch die Snares und die gelayerte Snap on top einfach auch diesen Hass-Effekt hat und du merkst einfach die Räumlichkeit seiner Drums. So, das war für mich früh überhaupt nicht bewusst, für mich waren Drums immer Kick muss Mono, Snare muss Mono. So die goldene Hip-Hop-Regel, es muss einfach nur richtig knallen und er ist halt so, probiert einfach voll viel aus, Phasing auf den Drums und du merkst so, ey, wow, eine neue Soundwelt tut sich einfach bei Drums auf. Ich verfolge ja Kate Renata auch schon seit 7, 8, 9 Jahren. Auch aus dieser ganzen Selection-Gang, Sango, Esther, I'm Nobody und so wie die mit Drums umgehen, das war eine super krasse Inspiration, hat mir auch so ein bisschen die Welt geöffnet, dass das halt nicht nur eindimensional ist. Deswegen ist Kate Renata, glaube ich, super groß und wenn es um Bounces geht, ist Timbaland einfach, finde ich, der krasseste. So einfach schon seit den 90ern. Das ist einfach verrückt, was für Drum-Grooves er irgendwie aus sich heraus zaubert. Und das ist immer irgendwie anders, aber du weißt, dass es ein Timbaland-Sound ist. Sei es auch die Pop-Produktion.
Das ist gerade seine bekanntesten Sachen oder erfolgreichsten Sachen, ne, sind so musikalisch, da ist da gar nicht viel drin. So. Da ist manchmal so 3 Synthi-Sounds und that's it. Und das funktioniert eigentlich alles nur. Kennst du diesen Magoo-Beat?
Ja, diese natürlich.
Und du denkst, ist nicht mal, ich glaube, da ist nicht mal ein Bass drin. Es ist nur dieser treibende Groove. Und es ist, glaube ich...
Die ganzen Missy Elliott-Sachen. So,
ja, ja, ja.
Auch selbst die Pop-Produktion damals für Nelly Furtado, die wirklich so, du hast es im Radio gehört und warst einfach so, oh, krass. Auf alles scheißen und so sein eigenes Ding machen und halt einfach das auch verstanden haben, wie Grooves funktionieren. Ey, mega inspirierend war es auch schon immer. Timbaland auf jeden Fall. Und wenn ich so ein bisschen zurückgehe in die Vergangenheit, Weil die Fragen kamen ja so ein bisschen schon die Tage und ich habe mich ein bisschen besser vorbereitet, ist mir einer so ein bisschen eingefallen und das habe ich selber sehr, sehr oft gesampelt von denen. Heißt Siggy, Modelist, ist von der Drummer von The Meters. Und ich fand die Meters Drums immer krass. So vom Groove her und auch vom Sounddesign sind, wie oft ich das Snares rausgenommen habe. Also Meters wirklich auch da, wie das damals aufgenommen worden ist, wie diese Drums einfach grooven und rechts und links und du denkst so, wo ist hier der Takt und es kommt wieder auf die Eins und du bist so, wow, geil. Im Gesamtkonstrukt natürlich mit Bassline und auch den ganzen anderen Instrumenten, einfach Meisterwerk. Also wer es nicht kennt, auf jeden Fall die Meters-Platten anhören. Viele Drum-Breaks kommen daher und deswegen für mich auf jeden Fall auch.
Auch Clive Stubberfield, ne? Auch krasse, jetzt dieser Pocket Groove oder so, heißt er, glaube ich, der von ihm ist da.
Was ist so bei dir, was ist bei dir momentan so, wo du sagst, so?
Also, was ich jetzt noch da in, also die Liste würde sich relativ decken mit dir. Wen ich auf jeden Fall da noch reinwerfen würde, ist als Drummer und als Produzent Questlove, weil für mich immer noch einer der absolut. Also klar ist das so Dilla-Schule, aber so die D'Angelo-Platten, gerade die Voodoo-Platte, das ist schon nochmal anderes Level. So, ne? Und klingt auch so krass zeitlos. Kannst du heute anhören, klingt als könnte heute rausgekommen sein. So. Ist einfach krass. Und halt einfach dieses Drunken Beats-Ding, so, ne? Krass, so einfach.
Ey, wir können, glaube ich, jetzt noch 10 andere, ne? Man vergisst dann auch natürlich hier auch da, ich versuche diesmal nachzumachen, die Primo-Drums. So ist. Man denkt immer so, ach, simple as fuck, but no way. Also Primo auch da, Pete Rock. Versuch mal Pete Rock, den Groove irgendwie nachzubauen.
Q-Tip
auch.
Tribe.
Das ist nicht, das da gibt's so viele. Knots, einer meiner Favorites, der einfach die krassesten Rims und Snares benutzt. Wie gesagt, wir können jetzt, glaube ich, ewig darüber quatschen. Unsere Schule oder mit dem, was wir groß geworden sind, weil so wie ich jetzt hier auch gerade raushöre, sind wir beide wahrscheinlich wirklich drum-addicted groß geworden und ist einfach, glaube ich, könnte man 2 Folgen draus machen. Um nochmal zurückzugehen und sich wirklich Zeit zu nehmen, wer uns da so krass inspiriert hat, weil wir haben nicht mal angefangen mit der ganzen Thriller-Platte von Michael Jackson, die wir beide feiern.
Das stimmt. Aber ich finde zum Beispiel die Platte, Thriller-Platte, ist ein perfektes Beispiel für diesen Übergang, ne? Also da sind Songs drauf, die zum Beispiel Billie Jean, glaube ich, ist ein komplettes Live-Drum.
Ja.
Thriller ist komplette Lindrum. Und dann gibt's Songs, die sowohl als auch beides drinne haben. Ich glaube zum Beispiel bei der, ich glaube bei Billie Jean ist die Snare, also Kick und Snare und Hi-Hat sind live und die Snare ist aber, glaube ich, auch irgendwie eine Lindrum oder so, die noch dazu ist. Und das ist einfach so Perfektion, wie das halt einfach geil klingt und immer noch heutzutage fresh ist vom Sound. Natürlich bumst und drückt es nicht so mit so einem fetten Low-End, so, weil das konnte damals einfach gar keiner hören, weil es die Anlagen nicht gab, aber das brauchst du auch nicht. So. Ist auch so ein falsches Denken, dass man denkt, so, okay, die Kick muss mega viel Low-End haben oder so, damit es geil ist, so, sondern es gibt Sachen, die sind total dünn, Anführungsstrichen, vom Drum-Sound. Aber es ist dann halt auch wieder geil, dass das halt so ist.
Und gibt's für dich so eine Präferenz, wo du sagst, so da geht am meisten Zeit drauf? Bist du der Typ, der ewig an der Kick sitzt oder an der Snare oder an der Hi-Hat oder an Hi-Hats? Oder ist es für dich immer so, ey, das ist alles gleich viel? Weil ich kann für mich sagen, ich bin so ein Snare-Dude, der auf jeden Fall Stunden verbringt, um die richtige Snare zu finden.
Ja, ich glaube, manchmal ist es die Snare und manchmal ist es die Kick, aber Eins von beiden dauert immer lang.
Das heißt, du ordnest es auch unter wahrscheinlich, oder? Also so ist bei mir, ich ordne auf jeden Fall, keine Ahnung, Piano, alles, was oben drüber ist, ne? Dem schenke ich nicht so Beachtung, mach da irgendwo eine Preset-Kette drauf, oh ja, ist okay. Und bei den Drums bin ich halt wirklich,
Das ist ja das, was ich meinte, ne, vorhin so. Alles andere, da kommst du, das verargumentiert sich immer weg, wie ich das
wie du es eben erklärt hast. Ja, verstehe ich. Aber das heißt,
aber bei dir Kick auch und die Snare, die ist halt einfach, die muss auch noch in 2-3 Jahren irgendwie fresh sein. Und das dauert manchmal so. Und manchmal kriegt man es auch einfach nicht hin. Es gibt so ein paar Songs, die ich gemacht habe, wo ich dann, wenn ich die jetzt höre, immer noch denke so, die Kick, das hat mir damals schon nicht gefallen, so 100%. Das ist manchmal kann ich es aber auch nicht erklären. Dann ist man irgendwie auch fest und dann macht man es irgendwie, gibt's weg und dann hörst du es irgendwie ein paar Jahre später und denkst, scheiße.
Wie ist es für dich, wenn du Sachen nämlich weggibst? Weil ich hatte damit immer so meine Probleme, dass ich einen Grundsound hatte, auf eine Beat-CD gebrannt damals, Leuten geschickt, es wurden Demos aufgenommen, ich war komplett in Demo-Love und dann mixt das jemand. Und du denkst dir nur so, oh mein Gott, jetzt ist komplett, die Kick hat überhaupt kein Low-End, die bumpft da irgendwie nur rum, die Snare hat viel zu viel Reverb drauf. Wie ist es für dich? Kannst du da loslassen? Bist du da jemand, der sagen kann, okay? Oder kämpfst du da auch für deinen Sound?
Muss ich mir überlegen, ob ich mal sowas hatte, wo ich so, das ist total.
Es kann ja auch sein, dass du dein Team hast. Weißt du, dass du sagst, ey, du hast deine Go-To-Go-Guys, wo du genau weißt, ey, weil mir hat das
also
so
gezeigt. Also ich habe einfach relativ früh schon wenig, die also Mixe, also das, nee. Also ich hab relativ früh schon irgendwie angefangen, Sachen einfach selber zu mixen, also zumindest was die Instrumentals anging. Und dann ist da gar nicht mehr so viel passiert, dass dann Leute irgendwie sich da rangesetzt haben und dann angefangen haben, super viel Reverb auf Snares zu knallen oder also quasi den Sound nochmal komplett verfälscht haben, sondern eher, dass es halt einfach noch knackiger wurde. Also ich habe ja viel mit Lex, zum Beispiel Lex Barkey, gearbeitet, der oft Sachen von mir gemischt hat. Mittlerweile mastert er die meistens nur noch. Und der hat das eigentlich super krass verstanden, was ich wollte.
Das heißt, du hattest auf jeden Fall die richtigen Leute damals in deiner Zone.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Okay.
Bei dir ist es ja vielleicht auch oft so, dass dann noch ein Produzent quasi dann dran, also noch in der Kette dazwischen gehangen hat, sozusagen, ne, der dann, was weiß ich, nochmal daran rumproduziert hat oder so, vielleicht auch, ne? Und dann wird die Ästhetik ja auch nochmal verändert.
Naja, bei mir war das oftmals so, gerade die Dinge in den Staaten so, dass du einen Engineer hattest, der die ganze Platte gemischt hat. Und dann da musst du irgendwie drauf achten, dass das irgendwie alles aus einem Guss klung, ne? Und wenn du halt einfach klingen sollte. Und dann war das halt noch oftmals auch so, dass dann vielleicht die Kick, die ich irgendwie so krass gefeiert habe, auch manchmal ausgetauscht wurde, weil es einfach zu viel Low-End hatte. Mhm. Und das war dann am Anfang für mich schon ein bisschen schwierig, weil ich ja so, man ist ja so wirklich in love mit den Sachen, die man macht.
Ja, klar.
Und das war dann auch so eine bittere Pille, die man irgendwie damals schlucken musste, wo ich auch lernen musste, hey, man ist ja dann irgendwo auch noch Dienstleister. Wenn du hier für eine größere Sache irgendwie arbeitest, dann muss man sich auch lernen, unterzuordnen. Aber das war am Anfang für mich schon ziemlich schwer. Und dadurch habe ich aber auch gelernt, ey, Stems rauszuschicken und dann zu sagen, hey, das war mein Trick immer, ja, kommt aus der MPC, sorry, habe ich die Einzelspur nicht mehr. Dann war wenigstens so ein bisschen, du musst damit jetzt irgendwie leben, weil da die Hi-Hats.
Also so ist eigentlich, genau, das ist eigentlich das, was ich quasi auch schon dann immer gemacht habe, gesagt habe, ja klar, kriegt er Spuren und dann habe ich halt einen Drumstrem und dann halt Instrumente von mir aus irgendwie einzeln, aber die Drums meistens irgendwie schon
als eine
Gruppe gemacht. Was aber auch tatsächlich was damit zu tun hat, dass ich vor einigen Jahren einfach so krass diese Gruppenbearbeitung bei Drums für mich entdeckt habe, die nochmal so viel macht. Also, dass manchmal bestimmte Sachen funktionieren, also Drums, gerade wenn du nicht Loops nimmst, sondern wenn du die Kick von da, die Snare von da, ne, die Hi-Hat von dort so, habe ich oft das Gefühl, dass die erst so richtig zusammenkommen, wenn du die Gruppe davon irgendwie bearbeitest. Mit Kompression, mit EQ, mit Raum und sowas. Und das ist halt schwierig, wenn du dann einzelne Stems rausrechnen willst, weil im Prinzip, wenn du bei mir die Gruppenbearbeitung ausschaltest, dann knallt eigentlich der komplette Drum-Sound aus. Jetzt fängt ja schon die... Geil, jetzt fing ja gerade unsere Abbinder-Musik schon an.
Oh, wir sind drüber? Okay.
Ja, wir sind... Aber wir sind auch tatsächlich eigentlich durch. Es bliebe jetzt noch der Treat of the Week.
Hast du was? Ich habe auf jeden Fall was.
Komm, du mach mal heute.
Dann mache ich heute den Treat of the Week. Und zwar von unserem guten Freund El Hack, das Giovanni-Plugin. Könnt ihr euch auschecken? Gibt es 30% Discount, hat er gemeint. Mal gucken, ob es auch so ist. Also wir packen es auf jeden Fall, wie hast du schön gesagt, unten in die Leiste. Ihr könnt das auschecken. Ihr supportet auf jeden Fall jemanden, der mit dem Herzen dabei ist, der in der Corona-Zeit selber gelernt hat, Plugins zu codieren, der sich wirklich sehr viel Zeit und Liebe dafür gelassen hat und ein guter Mensch ist, der vielen anderen Leuten hilft. Deswegen auf jeden Fall auschecken, El Hack, Giovanni Plugin.
Und wir holen ihn auf jeden Fall mal in einer der nächsten Sendungen.
That's the plan.
Ansonsten, das ist doch super. Habt ihr gleich noch was? Könnt ihr gleich noch einen Schnapper machen hier bei uns? Das ist ja richtig super. Ansonsten schreibt uns eure Fragen in die Kommentarleiste. Kann ich sagen?
Kommentarleiste, ja, ist gut.
In die Kommentarleiste. Folgt dem Kanal. Abonniert den Kanal. Irgendwas mit Glocke. Und. Lasst gerne auch irgendwie noch, ihr könnt auch übrigens, wer nicht YouTube und so ist, es gibt auch auf Spotify zum Beispiel, gibt so Fragen zum, wie hat dir dieser Podcast gefallen oder so, da kann man auch kommentieren und da könnt ihr auch eure Fragen einfach reinschreiben. Und dann suchen wir uns nächste Woche wieder ein paar aus und quatschen ein bisschen und gucken mal, was wir so demnächst als Gäste noch haben und ja, ansonsten hat's mich gefreut. Wir sind zurück, neue Staffel. Und bis zum nächsten Mal.
So machen wir es.
Adios. Bis.